Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 23. Folge ist Dr. Paula Pichotta zu Gast. Sie ist Fachärztin für Radiologie und seit 2021 Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Mit ihr spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, wir freuen uns sehr, heute Sie, Frau Dr. Pichotta, bei uns im Podcast zu haben, das Gespräch mit Ihnen führen zu können. Sie sind Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen, seit dieser Legislaturperiode im Bundestag, kommen aus Leipzig und sind im richtigen Leben, wenn man so sagen darf, auch Ärztin. Insofern haben Sie natürlich auch beruflich eine Nähe zu unseren Themen Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zunächst mal, Frau Pichotta, und gerne können Sie noch ein bisschen mehr zu sich sagen.
Ja, guten Tag erstmal in die Runde. Ich bin Radiologin. Das geht ja immer nur so halb als Ärztin durch. Habe aber an verschiedenen deutschen Unikliniken gearbeitet, habe in der Biophysik promoviert und bin letztendlich nur deswegen in die Politik, weil ich so sehr darunter gelitten habe in jungen Jahren, wie sehr das deutsche Gesundheitswesen dann doch manchmal Familien und Angehörige auch alleine lässt mit schwerkranken Patientinnen und Patienten. Und habe dann tunlichst versucht zu vermeiden, in irgendeine Partei eintreten zu müssen und habe ganz lange versucht, über die Bundesvertretung der Medizinstudierenden und andere Organisationen, ganz viel Hochschulpolitik, alles zu machen, wo man so ein bisschen Hebel auf die Veränderung des Gesundheitssystems legen kann, gerade auch auf die Veränderung der medizinischen Ausbildung, ohne in Parteien eintreten zu müssen. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, dass man dann selbst in so einer Bundesvertretung der Medizinstudierenden eigentlich das ganze Jahr nur darauf hinarbeitet, einmal im Jahr einen Termin im BMG zu bekommen. Und dann dachte ich, es ist vielleicht doch einfacher, wenn man direkt in diese Parteien geht. Und dann habe ich mir einmal die SPD angeschaut, beziehungsweise die Jusos und einmal die Grünen, beziehungsweise die Grüne Jugend. Und dann war es tatsächlich so, dass bei der SPD nur Männer waren und die waren auch noch alle für die Kohle. Und so bin ich bei den Grünen gelandet.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie heute hier sind, dass Sie den Weg in die Politik gefunden haben. Sie haben eben schon mal so ein bisschen Ihre Motivation beschrieben. Ist es nicht möglicherweise auch ein Thema gewesen, dass man sich als Ärztin sehr stark durch Bürokratie und Regulierung bedroht gefühlt hat? Ich formuliere das mal so, das habe ich zumindest öfter schon mal gehört, dass das für manche dann sozusagen den Weg in die Politik geebnet hat, um da das eine oder andere zu verändern.
Da muss ich jetzt leider enttäuschen, das war bei mir gar kein Thema. Nee, also das war tatsächlich schon vor dem Medizinstudium so, dass die Motivation sehr, sehr groß war, dass dieses Gesundheitswesen nicht bleiben kann, wie es ist. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, in meinem Alltag als Radiologin habe ich sehr viel Zeit mit Befundeschreiben und nur sehr wenig Zeit mit Bürokratie ehrlicherweise verbracht. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Niedergelassenen, aber ich muss sagen, in den diversen Unikliniken, die ich erlebt habe, habe ich eher erlebt, dass mal nicht mal ein Arztbrief geschrieben wird, als dass zu viel Bürokratie tatsächlich zum Alltag gehört. Also ich hätte mir manchmal gewünscht, dass mehr dokumentiert wird und nicht weniger.
Ja, prima. Kommen wir zu den zentralen Themen unseres heutigen Gesprächs. Natürlich die Krankenhausreform und alles, was damit verbunden ist. Sie sind Ärztin, Sie sind aber nicht direktes Mitglied im Gesundheitsausschuss, da sind Sie stellvertretendes Mitglied. Sie sind Mitglied im Haushaltsausschuss, ein sehr mächtiger Ausschuss, wie man immer wieder hört, im Bundestag. Und um all die Themen, die der Bundestag letztlich zu entscheiden hat, geht es natürlich vielfach ums Geld, auch beim Thema Krankenhausreform. Welche Rolle spielt denn die Krankenhausreform im Haushaltsausschuss eigentlich bisher?
Naja, die Sitzungen des Haushaltsausschusses sind ja nicht öffentlich. Aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich für alle relativ leicht zu verstehen, dass wenn der Bundeshaushalt tatsächlich jetzt so große Aufgaben zu finanzieren hat, die er die letzten 20, 30 Jahre nicht finanzieren musste, insbesondere im Bereich äußere und innere Sicherheit, dass dann zum Beispiel der Spielraum für Zuschüsse in die gesetzliche Krankenversicherung direkt aus dem Bundeshaushalt natürlich kleiner wird. Und dass wir auch versuchen, angesichts der großen Risiken, vor denen der Bundeshaushalt steht, über Munitionsbeschaffung, demografischer Wandel bis hin zu den Fragen von Cybersicherheit und humanitärer Hilfe, die ja gerade auch deutlich unkalkulierbarer werden, als das in den letzten Jahren der Fall war, dass wir da natürlich als Haushaltsausschuss über die Fraktionsgrenzen und auch über die Regierungsgrenzen hinweg das Interesse haben, weitere Risiken, die wir selbst in der Hand haben, für den Bundeshaushalt natürlich gering zu halten. Und wir haben auch ein sehr, sehr großes Interesse, wahrscheinlich größer als in den letzten Jahrzehnten, dass wir zu einer saubereren Aufgabentrennung kommen zwischen Bund und Ländern. Wir haben das ja erlebt, gerade in den 16 Jahren vor 2021, das, und es ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass man immer, wenn man die Zustimmung der Länder im Bundesrat brauchte, hat man sehr, sehr oft Zugeständnisse an die Länder machen müssen, natürlich. Ne? Aber das war eben auch sehr oft oder zu oft aus heutiger Sicht eine Umverteilung von Umsatzsteuerpunkten vom Bund an die Länder, sodass wir jetzt seit kurzer Zeit zum ersten Mal in der Situation sind, dass von den Gesamtsteuereinnahmen des Gesamtstaats Deutsche Bundesrepublik mehr an die Länder fließt als an den Bund. Und das in einer Situation, wo der Bund gleichzeitig bei seinen ureigensten Aufgaben, insbesondere äußere und innere Sicherheit, plötzlich deutlich mehr schultern muss als zuvor. Und das heißt, auch wir sind ein Stück weit gezwungen, uns stärker auf die Aufgaben zu konzentrieren, die wirklich nur der Bund bezahlt, weil es nur die Zuständigkeit des Bundes ist. Und eben ein bisschen strenger drauf zu schauen, wenn Geld freiwillig vom Bund an die Länder fließt für Aufgaben, die eigentlich ureigenste Aufgabe der Länder sind. Da geht es um den Bildungsbereich, da geht es aber auch teilweise um Gesundheit und Krankenhausinvestitionen ist natürlich die ureigenste Aufgabe der Länder. Und aus diesen ganzen Punkten kann man sich vielleicht herleiten, wo da die Position des Haushaltsausschusses ist.
Lassen Sie uns vielleicht kurz, bevor wir zu möglichen Investitionszuschüssen des Bundes zur Krankenhausreform oder für die Investitionen in den Krankenhäusern kommen, noch mal kurz beim Koalitionsvertrag verweilen. Sie haben das angesprochen, wo der Bund möglicherweise auch originäre Aufgaben hat. Das ein Thema ist ja, sind die versicherungsfremden Leistungen, die eine Rolle gespielt haben, auch im Koalitionsvertrag. Dort heißt es ja seit längerem schon, muss man sagen, dass der Bund die Beiträge der Bürgergeldbezieher angemessener finanzieren will. Das sind etwa 10 Milliarden Euro, sagen die Expertinnen und Experten. Davon hört man jetzt überhaupt nichts mehr. Ist das auch etwas, was sozusagen dann unter Munitionsbeschaffung und Ähnlichem dann zurückstehen muss? Kann das sein?
Also es ist ja kein Geheimnis, dass mit dem Koalitionsvertrag eben kein Finanztableau beschlossen wurde. Das heißt, nicht alle Forderungen im Koalitionsvertrag waren ausfinanziert. Und es hätte aber aus meiner Sicht Wege gegeben, das auszufinanzieren, wenn wir nicht den März 2022 gehabt hätten mit allem, was da dran hängt, bis zu den Energiepreisbremsen und den Entlastungspaketen. Und jetzt muss man sagen, in der aktuellen Situation und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist der Haushaltsausschuss sogar noch wichtiger als in wirtschaftlich einfachen Zeiten, kommt es darauf an, dass man eine Repriorisierung vornimmt. Und da ist es definitiv so, dass wenn wir auf der einen Seite die Einnahmen nicht erhöhen können, und da kennen Sie alle die Debatte um die Schuldenbremse sehr, sehr gut, wenn auf der anderen Seite aber auch die konjunkturelle Entwicklung natürlich auch nicht nur durch die Folgen des Ukraine-Kriegs und insgesamt die geostrategischen Verwerfungen auf der Welt eben gerade auch noch schwierig ist, dann wird es schwer, auf der Ausgabenseite neue Sprünge zu machen. Und wenn Sie in den Konflikt schauen zu den versicherungsfremden Leistungen, dann werden Sie erleben, dass da der Riss quer durch auch den Koalitionspartner SPD geht. Sie werden die Arbeitsmarktpolitiker und das BMAS erleben, die auch sehr nachvollziehbar argumentieren, warum es gar nicht so einfach herleitbar ist, dass diese Leistungen tatsächlich anders aus dem Bundeshaushalt abgebildet werden müssen. Wenn ich nur ein Argument nennen darf, von dem ich finde, dass man es nicht komplett von der Hand weisen darf, ist natürlich, dass man sagen kann, die gesetzliche Krankenversicherung ist eine solidarische Finanzierung. Und da gilt eigentlich nicht das Kostendeckungsprinzip. Deswegen ist allein das Argument, der durchschnittliche Bürgergeldempfänger verursacht so und so viel Kosten. Und deswegen muss der Beitrag, der aus dem Bundeshaushalt an die GKV pro Bürgergeldempfänger gezahlt wird, so und so hoch sein. Schon dieses Argument ist grundsätzlich in Frage zu stellen, weil das ja für viele andere Versicherte auch nicht gilt. Und an der Stelle ist es deswegen schwierig. Der Riss geht nicht durch unsere Partei, aber natürlich ist es so, dass auch wir ehrlicherweise zugeben müssen, dass wir nicht wüssten, wo wir diese 10 Milliarden gerade streichen sollen, ohne dass es auch einen großen gesellschaftlichen Aufschrei gibt. Was wir ja stattdessen erleben, ist, dass wir jetzt in mehreren Haushaltsrunden, und ich finde das persönlich auch sehr, sehr problematisch, gerade auch wenn dieser Weg immer weitergegangen wird, dass wir natürlich noch zusätzlich die Sozialversicherungssysteme in Deutschland belasten. Also wir haben bei, egal ob das jetzt Renten, wenn man jetzt mal Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung zusammenrechnet, dann ist es schon so, dass da ein Stück weit eine Entlastung des Bundeshaushalts durch eine stärkere Belastung dieser Sozialversicherung stattfindet. Das kann man auf unterschiedlichen Wegen machen, unter anderem über ein Abschmelzen von Rücklagen in diesen Sozialversicherungen, eine Reduktion von Bundeszuschüssen. Also wir erleben es ja jetzt in dem aktuellen Haushaltsjahr, dass wir sogar weniger Zuschuss an die GKVs im Bundeshaushalt zahlen und nicht mehr. Also wir machen quasi genau das Gegenteil von dem, was im Koalitionsvertrag stand, und das ist in keiner Weise durch den Koalitionsvertrag erklärbar, sondern nur durch die Zwänge und das Zusammenspiel der Koalitionspartner. Das ist alles auch kein Geheimnis. Das wird sich auch bis zur nächsten Bundestagswahl nicht ändern. Aber die große Frage ist eben, wie nach einer nächsten Bundestagswahl es dann an dieser Stelle weitergeht.
Ja, kommen wir mal zur Krankenhausreform. Sie haben es eben ja schon mal gestreift in Ihrer Antwort. Die große Krankenhausreform hat ja zum Ziel, die Krankenhauslandschaft auch ein Stück weit umzubauen, dafür zu sorgen, dass mehr ambulante Versorgung stattfindet, dafür zu sorgen, dass komplexere Leistungen stärker in Zentren konzentriert werden. Kleinere Krankenhäuser, die in der Fläche näher beieinander liegen, sollen fusioniert werden, um, ich sag's mal, effizientere, größere Einheiten zu schaffen. Alles Ziele, die durchaus auch von den Krankenhausträgern grundsätzlich mitgetragen werden, um in einem planvollen Prozess dann auch diese Veränderung herbeizuführen. Sie wissen, dass die Krankenhausträger sehr stark bemängeln, dass man sich jetzt in einer Übergangsphase befindet, die von uns als kalter Strukturwandel bezeichnet wird, weil man über wirtschaftlichen Druck jetzt im Moment gerade dafür sorgt, dass möglicherweise nicht bedarfsnotwendige, aber vielleicht durchaus auch bedarfsnotwendige Einheiten verschwinden, dass wir eine Situation haben, in der wir lange nicht wussten, wie denn eigentlich diese zukünftige Krankenhausstruktur finanziert werden kann. Stichwort Transformationsfonds. Können Sie grundsätzlich die Kritik der Krankenhäuser, der Krankenhausträger an der aktuellen Politik nachvollziehen?
Wenn Sie jetzt sagen grundsätzlich, ich meine, ich bin hier zu Gast bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft und ich möchte jetzt hier natürlich nicht hochkant rausgeworfen werden, aber...
So schnell wird hier niemand rausgeworfen.
Aber grundsätzlich wird der Bund überhaupt nur tätig, weil 13 von 16 Bundesländern ihre Aufgaben versäumt haben. Also wenn ich jetzt mir insbesondere NRW und Sachsen anschaue, also Sachsen als Bundesland, aus dem ich komme, das waren fast die einzigen Bundesländer, die sich getraut haben, ihre ureigenste Aufgabe Landeskrankenhausplanung überhaupt wahrzunehmen. Und NRW hat da auch einen sehr, sehr großen Bedarf, hier eine strukturelle Anpassung an den zukünftigen Bedarf vorzunehmen. Und bei allen anderen ostdeutschen Bundesländern muss man sagen, da fand der Strukturwandel und die Bereinigung der Krankenhauslandschaft in wesentlichen Teilen schon in den 90er Jahren statt. Grundsätzlich muss man sagen, dass die insuffiziente Modernisierung der Krankenhausstruktur in Deutschland nicht gleich verteilt ist. Wir haben insbesondere in den beiden süddeutschen Bundesländern und in NRW ein massives Problem, was natürlich auch innerhalb der GKV dafür sorgt, dass es da auch mit Überbehandlungen und einer deutlich stärkeren, dichteren Struktur auch von kleinen Krankenhäusern auch zu einer Umverteilung in der GKV kommt, die man problematisch finden kann. Und dass der Bund jetzt überhaupt handeln muss, liegt daran, dass 13 von 16 Bundesländern ihre Aufgaben nicht gemacht haben. Und das Absurde an der Situation ist ja, dass der Bund nur deswegen jetzt zum Handeln gezwungen ist, weil er über die explodierenden GKV-Ausgaben dann eben doch indirekt an diesem Problem partizipiert und der Druck jetzt insgesamt so groß geworden ist mit Fachkräftemangel, mit Finanzierungsproblemen und auch mit dem Druck von medizinischem Fortschritt und demografischem Wandel, dass jetzt gehandelt werden muss und dass jetzt der Bund im Bundesrat auch noch dafür bezahlen muss, dass vorher Bundesländer mehrheitlich ihre Aufgaben nicht gemacht haben. Das ist schon sehr schwer zu erklären. Und ich würde sagen, insbesondere im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist dieser Widerspruch in sich sehr sichtbar und wird da, glaube ich, auch sehr, sehr kritisch gesehen.
Ich muss da mal nachfragen. Sie haben eben zwei südliche Bundesländer, ohne die Namen zu nennen, angesprochen. Das müssten ja dann eigentlich Bayern und Baden-Württemberg sein. Sie nicken, wenn ich das für die Hörer übersetzen darf, weil die sehen das ja nicht. Baden-Württemberg hat nach unserer Einschätzung seine Hausaufgaben absolut gemacht. Die haben eine deutlich niedrigere Bettendichte als die meisten anderen Bundesländer. Also da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Und das Zweite, Sie haben angesprochen, ich bezeichne es jetzt mal als Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Das war jetzt nicht Ihr Wort, aber die deutlichen Kostensteigerungen, wahrscheinlich ja auch mit Blick auf die Ausgaben für Krankenhausversorgung. Jetzt ist es aber so, dass in den letzten 10 Jahren die Anteile der Ausgaben für Krankenhäuser der GKV konsequent gesunken sind. Das heißt, die Ausgaben für Krankenhäuser sind weniger stark gestiegen in den letzten 10 Jahren als für alle anderen Ausgabenbereiche der GKV. Also man müsste eigentlich davon ausgehen, dass die Krankenhäuser einen Beitrag zur Sanierung der GKV geleistet haben, weil sie permanent Erlöse bekommen haben, die unterhalb der durchschnittlichen Kostensteigerungen lagen. Woher kommt eigentlich dieser feste Glaube in der Politik, dass Krankenhäuser diejenigen sind, die sozusagen für die Probleme der GKV verantwortlich sind?
Ich glaube nicht, dass das ein Glaube in der Politik ist. Dafür haben viel zu viele allein im Deutschen Bundestag dazu gar keine Meinung. Ich würde aber auch nicht zustimmen, dass das ein Glaube der Gesundheitspolitik ist. Wir haben uns einfach angeschaut, oder die gesundheitspolitische Debatte, glaube ich, vor 2, 3 Jahren war einfach an dem Punkt, dass man gesehen hat, wir haben sehr, sehr große Kostenrisiken in der GKV insgesamt, insbesondere wenn wir uns anschauen, wie Fachkräftemangel mit konsekutiv deutlich steigenden, potenziell deutlich steigenden Personalausgaben auf der einen Seite und aber demografische Entwicklung des Landes und medizinischer Fortschritt zusammentreffen, dann kommen wir sehr schnell in eine Situation, wo das potenziell nicht mehr handelbar ist. Und wir sind ja nicht die einzige westliche Volkswirtschaft, die das in dieser Form diskutiert. In Japan oder in den USA. In den USA werden jetzt zum ersten Mal Preisverhandlungen für Medikamente eingeführt im Bereich Medicare. Im Bereich Japan ist es so, dass dort die Haushälter noch größere Angst vor der Entwicklung der Gesundheitskosten haben als vor der Entwicklung der Renten. Und das ist eine Debatte, die wir insgesamt weltweit beobachten in jeder alternden Volkswirtschaft einer Industrienation. Und deswegen sind wir da in keinster Weise allein. Und wenn man sich die Ausgaben der GKV anschaut, sind einfach neben Arzneimitteln die stationären Kosten mit Abstand die größten Kostenblöcke. Und natürlich ist es so, dass man an die großen Kostenblöcke ran muss, wenn man so ein System nachhaltig aufstellen will. Die Zahnärzte beispielsweise, die Ausgaben haben sich ganz anders entwickelt. Und da sind selbst kleinste neue zusätzliche Vergütungen wie Parodontose inzwischen schon wieder in Teilen rückabgewickelt worden. Also deswegen würde ich auch nicht zustimmen, dass sich das über alle Leistungserbringergruppen in der GKV quasi gleich verteilt, wie da in den letzten Jahren die Zuwächse sich entwickelt haben. Aber klar ist natürlich, es bringt nichts für eine solidere Aufstellung der GKV-Finanzen, wenn man nur an die kleinsten Blöcke rangeht, sondern man muss natürlich an die großen Blöcke ran und dann ist man einfach im stationären Sektor.
Jetzt hört man ja eigentlich aus der Politik, dass es gar nicht darum geht, an den Ausgaben für Krankenhäuser zu sparen, sondern dieses Geld effizienter einzusetzen. Sie haben die Herausforderung ja benannt, der demografische Wandel. Wir werden, wenn die Boomer-Generationen dann in die 80er Jahre kommen, also in das Lebensalter 80 plus, sehr viel mehr Versorgungsbedarf haben, wenn sich nichts ändert an Lebensstilen, an Prävention und Ähnlichem. Das ist die große Herausforderung bei gleichzeitig dem zurückgehenden Fachkräfteangebot. Auch das ist eine Realität, mit der wir ja umgehen müssen. Insofern der Umbau der Versorgungsstrukturen im stationären Bereich Krankenhaus, aber wahrscheinlich auch im niedergelassenen Bereich ist notwendig mit Blick auf diese Herausforderung, keine Frage. Ich will mal dann zu dem Thema kommen, was ganz am Anfang schon mal eine Rolle gespielt hat, nämlich wie können wir das eigentlich finanzieren? Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, die Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser liegt bei den Bundesländern, die auch in weiten Teilen diese Aufgabe ja, sträflich,
50% gerecht werden.
Sträflich vernachlässigt haben und insofern auch eine große Mitverantwortung tragen für das Dilemma, in dem wir uns jetzt befinden, dass wir zum Teil auch in nicht modernen Strukturen arbeiten müssen, mehr Personal einsetzen müssen, als das heute der Fall ist. Insofern braucht es tatsächlich jetzt einen großen Modernisierungsschub und eine Veränderung mit Blick auf mehr Effizienz für die Strukturen. Wenn das so ist, ist das ja auch eine Aufgabe, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Schuldenbremse und wie finanziert man das eigentlich, eine Investition in die Zukunft, die sich perspektivisch rechnen wird. Das heißt, wenn es uns wirklich gelingt, Versorgungsstrukturen zu modernisieren, haben wir natürlich später ein Return on Investment im Sinne von niedrigeren Betriebskosten oder Betriebskosten, die nicht in dem Maße steigen, wie sie steigen würden, wenn wir das eben nicht machen. Warum ist es nicht möglich, in der Regierung für solche ganz klar erkennbaren, wichtigen Investitionsvorhaben, die sich am Ende auch auszahlen werden, Öffnungsklauseln in dem Bereich der Schuldenbremse zu vereinbaren? Sehen die anderen das nicht oder woran liegt das?
Ich würde Ihnen erstmal grundlegend widersprechen. Die Länder haben keine Mitverantwortung für die Situation. Die Länder haben die alleinige Verantwortung für die Situation. Und die Zuständigkeit für die Krankenhausinvestitionen und die Krankenhausplanung wird sich nicht ändern, weil auch das die Länder abgelehnt haben. Es gab ja am Anfang der Legislaturperiode durchaus Überlegungen, dass man Teile der Krankenhausplanung als Zuständigkeit an den Bund gibt und im Gegenzug dazu Geld an die Kliniken fließt. Das haben die Länder abgelehnt. Wenn die Länder darauf bestehen, weiter die vollständige Zuständigkeit für die Krankenhausplanung zu haben und ihre Krankenhausstruktur, dann haben sie auch weiter die Zuständigkeit und dann auch den potenziellen Return on Investment, wie Sie das nennen, ich würde das anders nennen, im Bereich der Krankenhausfinanzierung. Es gibt kein Geld des Bundes ohne einen stärkeren Zugriff des Bundes auf die Krankenhausplanung. Weil ansonsten ist es so wie bei den Corona-Tests, der Bund gibt das Geld, oder beim öffentlichen Gesundheitsdienst, der Bund gibt das Geld, obwohl er nicht zuständig ist. Und die Länder fühlen sich als die einzigen, die das in dem Fall können, nicht mal dafür verantwortlich zu überprüfen, ob das Geld richtig ausgegeben wird oder an die Falschen fließt. Und wenn dann hinterher offensichtlich ist, dass das Geld an die Falschen geflossen ist, heben die Länder sogar die Hände und sagen, wir haben leider keinen Grund mehr, hier zusätzliche Überprüfungen vorzunehmen. Also insbesondere auch nochmal die Erfahrung aus der Corona-Zeit, wo wir 19 Milliarden allein an die Kliniken, an Überbrückungsfinanzierung und Bettenpauschalen etc. ausgezahlt haben. Milliarden für Corona-Tests, die eigentlich auch wegen der Krisenzuständigkeit Aufgabe der Länder gewesen wären. Die Erfahrungen aus dieser Zeit haben nochmal gezeigt, es bewährt sich einfach nicht, wenn der Bund Geld gibt für Aufgaben, für die er nicht zuständig ist, wenn er nicht gleichzeitig Kompetenzen in dem Bereich bekommt. Weil dann ist das Geld, das man oben reinschüttelt und das einen sehr, sehr niedrigen Wirkungsgrad potenziell hat. Öffentlicher Gesundheitsdienst, bestes Beispiel.
Also ich glaube, man muss differenzieren. Sie haben jetzt auch die Überbrückungshilfen, also die Freihaltepauschalen, wie sie ja hießen, im Rahmen der Corona-Pandemie angesprochen. Das war ja Bundesgeld, was an die Kliniken geflossen ist, weil der Bund ja die Krankenhäuser aufgefordert hat, die Betten freizuhalten, Krankenbehandlungen so weitgehend nicht durchzuführen, wie es medizinisch vertretbar ist, um sich dann auf bestimmte Situationen, von denen wir alle nicht wussten, ob in welcher Weise sie auf uns zukommen, bereits, weil insofern war das ja Geld, was gleichzeitig bei den gesetzlichen Krankenkassen eingespart wurden, weil keine Patienten behandelt wurden. Das war sicherlich kein Geld, was von den Ländern hätte fließen müssen. Das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Und das andere Thema, was Sie angesprochen haben, das ist ja in der Tat das Thema Investitionen. Also Sie würden sagen, auch die große Krankenhausreform, die jetzt kommen soll, die große Veränderung muss investiv eigentlich, so habe ich das wahrgenommen, nach Ihrer Einschätzung, vollständig von den Ländern getragen werden.
Alles, was der Bund macht, macht der Bund freiwillig oder aufgrund der Notwendigkeit, die Zustimmung der Länder im Bundesrat zu erreichen. Aber es hat sich nichts an den Zuständigkeiten im Bereich Krankenhausinvestitionen geändert. Und wir werden auch nicht müde, das zu betonen. Und inzwischen, nachdem wir das wirklich ein ums andere Mal immer wieder erklärt haben und ja auch transparenter gemacht haben als vorher in den Debatten, wie viel die Länder da auch ihren Kliniken schuldig bleiben, ist es ja so, dass wir zum ersten Mal auch in mehreren Bundesländern sehen, dass zumindest die Haushaltsansätze in den jeweiligen Landeshaushalten für die Krankenhausinvestitionen moderat ansteigen, aber weiter deutlich unter dem zurückbleiben, was eigentlich notwendig ist. Das Spannende ist ja, wenn ich mir wirklich anschaue, wie das teilweise in den Ländern so läuft, dass es so, dass Kliniken wirklich basale Ersatzinvestitionen beim Land beantragen, zum Beispiel den Austausch einer 20 Jahre alten Röntgenanlage, und das wird von den Ländern abgelehnt, obwohl das ganz klare eigentlich nicht von der Hand zu weisende Investitionsbedarfe sind. Und auf der anderen Seite werden natürlich dann auch sehr öffentlich sichtbare Neubauten von bestimmten Abteilungen durchfinanziert, insbesondere wenn sie in Landeshauptstädten sind. Und das ist einfach ein ganz, ganz schlechtes System, insbesondere wenn man sich anschaut, dass die Gesamtmittel in den meisten Bundesländern nur ungefähr die Hälfte von dem abdecken, was eigentlich an Investitionsbedarf im stationären Sektor da ist, und dass die Länder, wenn sie das vollumfänglich ausfinanzieren müssten, weil die Kliniken das gar nicht mehr akzeptieren. Also wir haben ja einfach auch deutschlandweit Kliniken, die das dann hinnehmen und die das bislang dann auch querfinanziert haben aus der Betriebskostenfinanzierung. Aber wenn das nicht mehr so wäre und wenn die Kliniken das auch aktiv einfordern würden, würde ja wiederum der Druck auch auf die Länder steigen und auf die jeweiligen Gesundheitsministerinnen, tatsächlich suffizientere Krankenhausstrukturen dann auch einzufordern. Aber wir wissen auch alle, wie schwierig das in den Krankenhausplanungsgremien auf Landesebene ist. Deswegen gab es ja auch mal die Überlegung, aber das ist, glaube ich, auch nicht von Vertretern meiner Partei das Wort geredet worden, dass man die Zuständigkeit für die Krankenhausplanung auch deswegen auf Bundesebene ziehen sollte, weil man dann eben eine größere Objektivität aufgrund der fehlenden regionalen Verbundenheit sich davon versprochen hätte. Aber was man bei allem nicht vergessen darf, und jetzt spreche ich auch nochmal als Ärztin, es ist auch einfach ein ganz großes Qualitätsproblem, was wir haben. Wir haben sehr viele gute und sehr viele schlechte Abteilungen. Das ist für Patienten überhaupt nicht transparent heute. Es ist im deutschen Gesundheitswesen nicht mal für mich als Ärztin außerhalb meiner Fachrichtung auf den ersten Blick transparent, wo eine gute Pankreaschirurgie ist und wo nicht. Und das ist ein ganz grundlegendes Problem in Deutschland. Plus wir haben einfach tatsächlich ja auch sehr, sehr viele Strukturen, wo einfach die oder Krankenhausabteilung, wo die Strukturqualität nicht gegeben ist. Also wenn ich eine augenärztliche Notfallversorgung nur über Belegärzte sicherstellen kann, die im Zweifel gar nicht schnell genug in der Notaufnahme sind etc. Das sind einfach keine Strukturen, die im 21. Jahrhundert eine in den verschiedenen Regionen Deutschlands vergleichbare Qualitätsanforderungen tatsächlich einlösen können. Und insbesondere auch vor dem Hintergrund sinnvollere Fachkräfteallokation und Mindestqualitätsanforderungen über Strukturqualität sicherstellen. Auch dafür ist die Krankenhausreform unglaublich wichtig. Und das sage ich auch als jemand, der einmal in Baden-Württemberg gearbeitet hat, in Berlin gearbeitet hat und in Sachsen gearbeitet hat.
Jetzt haben wir ja eine ganze Reihe von Qualitätsvorgaben vom gemeinsamen Bundesausschuss über die Krankenhausplanung, über die OPS-Strukturvorgaben und Ähnliches. Wir haben die Situation, dass in Nordrhein-Westfalen ja schon diese neue Krankenhausplanung nach Leistungsgruppen betrieben wird, die ja auch wiederum mit Mindeststruktur- und Qualitätsvorgaben vorgesehen ist. Das sind ja Themen, die wahrscheinlich jetzt auch bundesweit auf uns zukommen, mit der neuen Krankenhausreform, wo wir wahrscheinlich auch ein Stück weit schauen mussten, wo haben wir dann Doppelbeobachtungen der Qualität aufgrund dieser verschiedenen von mir genannten Aspekte. Das ist jetzt ein Thema, was zwangsläufig kommt, wo wir, glaube ich, richtigerweise, und das war auch etwas, was wir befürwortet haben, wo wir richtigerweise bundesweit einheitliche Planungsgrundsätze bekommen über die Leistungsgruppen, über die Mindestqualitätsvorgaben, und so dass, sagen wir, das Thema, was Sie angesprochen haben, dann tatsächlich auch bundesweit nochmal anders beobachtet werden kann. Aber eben haben Sie von guten oder schlechten Abteilungen gesprochen und davon, dass man das gar nicht erkennen kann. Wir haben Qualitätsberichterstattung. Woran machen Sie eine schlechte Abteilung fest oder ein schlechtes Krankenhaus?
Also was für mich ein wichtiges Indikationsfeld ist, wo man es aus meiner Sicht relativ gut erklären kann, ist die Versorgungsgeschwindigkeit beim Schlaganfall, beim ambulant aufgetretenen Schlaganfall. Und wenn man sich da, wir haben jetzt sehr, sehr viele teleneurologische und teleradiologische Netzwerke deutschlandweit für die Schlaganfallversorgung. Und es gibt aber ein ganz großes Problem, das versucht auch die Notfallreform so ein Stück weit zu adressieren. Aber für den Patienten oder die Patientin ist natürlich unglaublich wichtig, nicht nur die Lyseindikation, sondern auch gegebenenfalls die Thrombektomieindikation. Und jetzt habe ich, wenn ich das Pech habe, vom Rettungsdienst in eine sehr kleine Klinik, und wir haben in Deutschland immer noch Kliniken mit Notaufnahme, die keinen CT haben. Wenn ich das Pech habe, in so eine Klinik zu kommen, die gegebenenfalls auch nur mit einer in der internistischen Weiterbildung beschäftigten Assistenzärztin oder Assistenzarzt ausgestattet ist, und dann liege ich da meine ersten 4 Stunden ab, bevor jemand merkt, dass ich einen Schlaganfall habe, und dann werde ich erst transferiert in die nächste Klinik mit CT und gegebenenfalls dann erst in die nächste Klinik mit Thrombektomie-Möglichkeit, vergehen da teilweise 12 Stunden oder mehr bis zur Schlaganfallversorgung. Das habe ich alles so erlebt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich wenn ich das Glück habe, in eine Klinik gleich eingeliefert zu werden. Ich sage ja nicht mal, dass das gleich eine Klinik sein muss mit Thrombektomie-Möglichkeit. Das ist natürlich so, dass das wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Aber wenn ich gleich in eine Klinik mit CT eingeliefert werde, die auch eine neurologische Abdeckung in der Notaufnahme mit gewährleistet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Stroke to Needle Time und dann eben auch gegebenenfalls die Zeit bis zur Thrombektomie-Behandlung deutlich kürzer ist, und Time is Brain ist für mich immer das eine Beispiel. Da gehen die Realitäten in Deutschland sehr weit auseinander, leider immer noch. Und das andere Beispiel, was ich nennen würde, ist halt so kompliziertere Bauchchirurgie. Ne? Das ist, wir wissen es alle. Das
Darf
ist,
ich noch kurz beim Schlaganfall bleiben?
Ich würde ganz kurz einmal, damit Sie verschiedene Möglichkeiten haben, darzustellen, dass das quasi in Deutschland überhaupt kein Problem ist und überall einheitliche Qualitätsstandards eingehalten werden. Das andere Problem ist aus meiner Sicht die kompliziertere Bauchchirurgie, wo wir natürlich einfach erleben, dass insbesondere beim Auftreten von Komplikationen es von großem Vorteil sein kann, wenn das in größeren Standorten stattfindet, um dann eben auch für mögliche Komplikationen mit den jeweiligen Fachabteilungen auch gegebenenfalls nachts oder in Abendzeiten ausgerüstet zu sein. Und das, was für Patientinnen und Patienten, glaube ich, wenig transparent ist und was aber auch zu oft passiert ist, wenn Abteilungen bestimmte Eingriffe sehr selten ausführen, die Komplikationsrate, insbesondere Nachblutung, gegebenenfalls ein bisschen höher ist und diese Nachblutung in kleineren Häusern auftreten, die dann nicht außerhalb der normalen Dienstzeiten versorgen können, sondern eben abends oder in den Nachtstunden, diese dann versorgt werden müssen und die Patienten dann erst nochmal in eine andere Klinik transferiert werden müssen. Das sind einfach strukturell aus meiner Sicht den Patienten eigentlich im 21. Jahrhundert nicht mehr zuzumutende Bedingungen.
Jetzt muss ich
Ihnen
allerdings
widersprechen. Und jetzt kommt der große Widerspruch.
Ja, es ist einfach so, dass gerade im Bereich der Notfallversorgung wir seit einigen Jahren eine wirklich durchgehende Struktur in Deutschland haben. Der gemeinsame Bundesausschuss hat die sogenannten Notfallstufen festgelegt. Notfallstufe von der Basis bis zur erweiterten Notfallversorgung. Und selbst in der Basisversorgung ist es selbstverständlich so, dass jedes Krankenhaus einen CT hat, eine CT-Bereitschaft auch hat. Also, dass ein Rettungsdienst einen Schlaganfall und schon überhaupt in einem Verdacht auf Schlaganfall in ein Krankenhaus fährt, ohne Notfallstufe, ohne CT, kommt praktisch nicht vor. Wir haben Daten aus Baden-Württemberg vom Rettungsdienst, die belegen, dass 95% aller Schlaganfälle in Stroke Units gebracht werden, also spezielle Einheiten. Ich glaube, dass da haben sich irgendwelche Bilder verfestigt in der Politik, die es so heute nicht mehr gibt, dass also Krankenhäuser ohne CT vom Rettungsdienst mit akuten Notfällen angefahren werden. Das ist nicht die Realität, und insofern glaube ich, muss man da an der einen oder anderen Stelle nochmal ein Stück weit dieses Bild auch korrigieren, um darzustellen, dass die Versorgungssituation in Deutschland schon eine andere geworden ist in den letzten 10 Jahren.
Ich würde sagen, also selbst wenn Sie jetzt von 95% sprechen, 5% der Patienten, die potenziell woanders lagern, ist ein sehr, sehr großer Anteil, wenn wir uns insbesondere auch die Zahl an Schlaganfällen insgesamt anschauen. Und das, was ich gelernt habe, ist, das eine ist, was man hier in Berlin mit den Verbänden diskutiert und wie da die Zahlen aussehen. Das andere ist, was man in den Kliniken und im Land erlebt, nicht nur selber, sondern auch im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen an der Basis. Und lassen Sie mich so formulieren, es gibt ein gewisses Delta zwischen der Realität auf dem Papier und der Realität in den verschiedenen Kliniken, tatsächlich in den Notaufnahmen vor Ort.
Gut, also das sind keine Zahlen, die wir jetzt aufgeschrieben hätten oder erfunden haben, sondern die kommen tatsächlich aus dem Rettungsdienst. Ist ja eine unabhängige Institution dann von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir waren beim Thema Behandlungsqualität stehen geblieben. Wir haben die Situation, dass wir ja in Deutschland insbesondere die Problemlage haben, dass wir zu viel in Krankenhausbetten versorgen. Das ist, glaube ich, auch von allen akzeptiert, dass bei uns potenzielle ambulant zu versorgende Fälle in den Krankenhäusern versorgt werden, und zwar tatsächlich auch stationär versorgt werden. Das liegt in weiten Teilen an dieser strikten Trennung zwischen ambulant und stationär. In anderen Staaten dürfen Krankenhäuser fast umfänglich, kann man sagen, auch ambulant versorgen, wenn dort Patientinnen und Patienten eingewiesen werden oder vorstellig werden, selbst ins Krankenhaus kommen, können die dort tätigen Ärztinnen und Ärzte entscheiden, ob sie ambulant oder stationär versorgen. Das ist bei uns nicht der Fall. Warum hat die Politik jetzt sozusagen dann nicht den größeren Schritt gewagt, diese Sektorentrennung zwischen ambulant und stationär zumindest in den komplexeren fachärztlichen Gebieten gänzlich aufzuheben und den Krankenhäusern zu erlauben, hier tatsächlich dann auch nach entsprechender Diagnostik vollumfänglich ambulant zu versorgen? Warum hält man, obwohl alle wissen, dass das eines der Probleme ist, diese Trennung zwischen ambulant und stationär, warum hält man so sehr daran fest? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Also zum Ersten würde ich sagen, die Bettenzahlen liegen nicht nur, oder die deutschen Bettenzahlen, insbesondere auch pro Einwohner gerechnet, liegen nicht nur daran, dass bei uns die Vergütungsgrenzen so sind, wie sie sind, sondern sie liegen natürlich auch an der fehlenden konsequenten Krankenhausplanung in der jeweiligen Landeshauptstadt. Weil sich nur die wenigsten Landesgesundheitsministerinnen oder Landesgesundheitsminister trauen, an der Stelle Krankenhauspläne anzupassen oder sie aber die politischen Rückhalt dafür nicht haben. Ich würde Ihnen auch widersprechen, wenn Sie sagen, dass man das Thema nicht angegangen ist. Ich würde sagen, unter anderem mit der Einführung der Hybrid-DRGs und aber auch dem Vorschlag, dass insbesondere in den Krankenhäusern der Stufe 1 genau diese ambulanten Leistungen, insbesondere auch in den sehr basalen, ohne eigene Notaufnahme Krankenhäusern der Versorgungsstufe 1, gab es durchaus den Vorschlag angelehnt, genau hier Grenzen zwischen ambulant und stationär stärker zu nivellieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, findet auch zunehmend über die immer spezielleren Behandlungstherapien, insbesondere auch bei zwei synchronen Krebserkrankungen etc., wo ja zunehmend die Behandlung auch in die Ambulanzen der großen Kliniken verlagert wird, weil es einfach auch zu komplex für den ambulanten Sektor wird. Und das sind so zwei Effekte, wo auf der einen Seite die bestehenden Möglichkeiten im stationären System immer stärker auch für die ambulante Versorgung genutzt werden. Und wir aber, das würde ich tatsächlich dem BMG unter Karl Lauterbach zugutehalten, insbesondere über die Hybrid-DRGs durchaus auch diesen Weg ein Stück weit noch einfacher gemacht haben, dass hier ambulant und stationär noch stärker miteinander verbunden werden.
Hybrid-DRGs sind ja zunächst einmal die Möglichkeit, sozusagen einen Patienten nach unmittelbarer Behandlung, ich nenne das jetzt mal so, wieder nach Hause zu entlassen, ihn nicht übernachten zu lassen im Krankenhaus, wenn das medizinisch möglich ist. Die sind ja aber jetzt so eingeführt worden, dass es da im Prinzip keine ausschließliche Zuständigkeit der Krankenhäuser geben soll, sondern da werden ja dann auch Niedergelassene in gleicher Weise begünstigt, wenn man es so nennen will, oder mit einbezogen, was ein Stück weit natürlich schon erkennbar jetzt darauf hinausläuft, dass sich neben den Krankenhäusern ambulante OP-Zentren entwickeln, die genau diese Behandlungen dann auch durchführen wollen und auch sicherlich können. Was aber ja wiederum bedeutet, dass Krankenhäusern ein Stück weit dann auch ein Leistungsgeschehen wegbricht, was sie gut beherrschen, was, glaube ich, auch im Interesse der Patientinnen und Patienten ist. Was aber dann bedeutet, wenn der Krankenhausstandort an sich erhalten bleiben soll, müssen die stationären Leistungen höher vergütet werden, weil die Fixkosten sind ja da. Das ist aus unserer Sicht zumindest eine Problemlage, die jetzt entsteht, so dass wir einen Wettbewerb haben zwischen ambulant und stationär, gerade in diesem Hybridbereich, der am Ende natürlich ein Stück weit zu Lasten der Krankenhäuser geht, weil sie ja einen Teil ihrer Versorgung dann in diesen niedergelassenen Bereich, in diese ambulanten OP-Zentren abgeben. Ist das jetzt strategisch eigentlich klug in diesem Veränderungsprozess, diese Doppelstrukturen zu haben, wenn sie doch auf der anderen Seite versuchen wollen, das Leistungsgeschehen ein Stück weit dann auch zu ordnen?
Also die ambulanten Ärztinnen und Ärzte würden das natürlich komplett umgekehrt darstellen, dass die aktuelle Situation vor allen Dingen dazu führt, dass ihnen die Kliniken noch weitere lukrative Behandlungen wegnehmen. Wenn man es nicht nur aus der Sicht des Patienten denkt, sondern vor allen Dingen auch, wenn man tatsächlich die Grenze zwischen stationär und ambulant einebnen möchte, dann ist das keine Einbahnstraße. Das Aufbrechen der Trennung zwischen ambulant und stationär führt nicht dazu, dass dann einfach stationär mehr abgerechnet werden kann, weil es ambulant erfolgt, sondern das bedeutet natürlich auch, dass sich neue Chancen für die ambulante Medizin ergeben. Insbesondere auch Dinge, die bislang in stationären Strukturen erbracht werden, dann eben komplett ambulant zu erbringen. Das ist der Sinn des Einebnens von Sektorengrenzen und das gehört dann in beide Richtungen dazu. Und wir wollen ja auch diesen Wettbewerb, weil wir die optimale Behandlung für Patientinnen und Patienten wollen und weil natürlich es auch für die Patientinnen und Patienten die optimale Behandlung, die sich am Ende durchsetzt, ist für uns denn die ambulante Behandlung in der ambulanten Struktur oder die ambulante Behandlung im Krankenhaus stehen da miteinander im Wettbewerb und dieses wettbewerbliche Element ist, glaube ich, dem deutschen Gesundheitswesen zumutbar. Und nein, ich glaube nicht, dass wir an der Stelle die falschen Anreize setzen. Man wird es natürlich sehr genau im Blick behalten müssen, ob sich da Fehlentwicklungen ergeben etc. Das tun wir aber auch alle. Aber insbesondere ja auch die Frage potenziellen des Aufschnappens von nosokomialen Infektionen, der Notwendigkeit von Pflege auch im Nachtdienst, die alle bei ambulanten Behandlungen wegfallen. Das sind schon alles sehr, sehr gute Argumente, abgesehen von der vielen im einzelnen Krankheitsbild dann auch guten Evidenz in vielen Bereichen dafür, dass der sehr kurze oder kürzere stationäre Aufenthalt sogar auch der Gesundheit zuträglich ist, sind alles sehr, sehr gute Argumente für eine stärkere Ambulantisierung, wo wir ja als Deutschland auch eher noch viel nachzuholen haben, wenn man das mit anderen Gesundheitssystemen vergleicht.
Also Sie würden sagen, der Wettbewerb im Bereich der fachärztlichen ambulanten Versorgung, Krankenhaus, Niedergelassene, sollte beibehalten werden. Also die doppelte Facharztschiene, wie man so schön sagt, ist für Sie jetzt kein Problem, auch mit Blick auf die zukünftigen Fachkräfte, die wir möglicherweise nicht mehr in dem Maße haben und die man möglicherweise dann eben nicht mehr so wettbewerblich einsetzen kann, ist für Sie kein Problem.
Naja, es ist ja so, dass wir mit dem Gesundheitssystem erstmal arbeiten müssen, das wir vorfinden. Sicherlich, wenn man jetzt in Deutschland ein Gesundheitssystem heute komplett neu aufsetzen würde für das 21. Jahrhundert, dann würde man das sicherlich anders machen als die Reform, die wir gerade vornehmen, wo wir nochmal Justierungen am System vornehmen. Aber wir finden ja ein System vor mit sehr stark gewachsenen Strukturen, wo natürlich auch nicht von heute über morgen der gesamte ambulante Sektor komplett anders aufgestellt werden kann oder der komplette stationäre Sektor komplett anders aufgestellt werden kann. Und deswegen ist es natürlich auch immer die Abwägung zwischen dem, was die gesundheitspolitische Zielvorstellung ist und dem, was in der aktuellen Systematik des Gesundheitswesens mit den verschiedenen Leistungserbringern, die ja auch alle eine eigene Vetomacht haben in vielen gesundheitspolitischen Entscheidungen, was an der Stelle miteinander vereinbar ist. Und deswegen erlebt man das ja sehr, sehr oft, dass Veränderungen im Gesundheitswesen, gerade auch weil es um so große finanzielle Volumina in diesem System geht, ja graduell stattfinden und oft eher zu spät stattfinden als zu früh. Das ist ja ein großes Problem an diesem Gesundheitswesen, was insbesondere auch dadurch bedingt ist, dass es so viele Vetospieler und so viele verschiedene Akteure gibt.
Ich würde gerne mit Ihnen gegen Ende unseres Gesprächs noch mal ein bisschen nach vorne blicken. Der politische Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Jetzt steht noch in der nächsten Woche, nee, in dieser Woche steht der Bundesrat noch an. Und dann soll es ja Kabinettsentscheidungen zur großen Krankenhausreform im April geben. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wie wird dieser politische Prozess in dieser Legislaturperiode noch weitergehen? Sie haben ja angesprochen, dass es zwischen Bund und Ländern da jetzt noch keinen kompletten Konsens gibt, wenn man das mal etwas diplomatisch formulieren will. Zwischen den Ländern gibt es auch noch mal unterschiedliche Lager, ganz offensichtlich. Was glauben Sie, was lässt sich noch erreichen in dieser Legislaturperiode?
Ich glaube, dass jeder, der in dem Prozess auch nur ansatzweise involviert ist, tut gut daran, da jetzt nicht noch zu viele Sachen auch in die öffentliche Debatte zu werfen, weil all das verringert den Spielraum, den man hinterher in den Verhandlungen hat. Aber ich glaube, der wichtigste Stein, der aus dem Weg geräumt wurde hin zu einer Krankenhausreform, war die Einigung auf den 50 Milliarden Transformationsfonds, der hälftig von den Ländern gespeist werden soll und hälftig aus der GKV. Das greift auch sehr gut die Systematik in der Finanzierung der deutschen Krankenhauslandschaft aus den Versicherungsträgern auf der einen Seite und den Investitionszuschüssen der Landesregierung auf der anderen Seite auf und unterstreicht eben noch einmal mehr, dass es in keinster Weise ureigenste Aufgabe des Bundes wäre, hier auch noch aus dem Bundeshaushalt Gelder zuzuschießen.
Also Sie gehen davon aus, dass durch die Einigung auf den Transformationsfonds letztlich jetzt auch die Einigung mit den Ländern gelingen kann?
Ich habe gesagt, dass der wichtigste Stein aus dem Weg geräumt ist.
Okay, genau. Also ein paar Steine liegen möglicherweise noch da. Kurze Nachfrage dazu. Wenn jetzt die GKV quasi die anderen 25 Milliarden bezahlt, was macht man mit den Privatversicherten und der PKV?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den wir sicherlich auch in den weiteren Gesprächen nochmal adressieren werden. Aber es ist ja durchaus so, dass wir uns das sehr gut vorstellen könnten, dass man natürlich hier auch einen gewissen Beitrag des privaten Versicherungssystems einfordert, wie das ja auch regulär bei vielen anderen gesundheitspolitischen Prozessen auch erfolgt. Da gibt es ja jeweils eine sehr gute anteilige Beteiligung der PKV. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sich an der Stelle die Diskussion noch weiterentwickelt.
Es bleibt spannend. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken, Frau Dr. Pciotta, und alles Gute zunächst mal.
Vielen herzlichen Dank. Und ich möchte nochmal betonen, dass der Haushaltsausschuss sehr oft sehr viel mehr Freude macht als der Gesundheitsausschuss und ich jedem Gesundheitspolitiker nur empfehlen kann, wenn er die Möglichkeit hat, zwischen Gesundheitsausschuss und Haushaltsausschuss zu wählen, dann letzteren zu wählen.
Ein schöner Appell. Danke.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.